Als Familie haben wir vor ein paar Wochen mal wieder das Sea Life in Konstanz besucht. Sea Life, das sind ganz viele Aquarien mit ganz unterschiedlichen Wassertieren. Und wir sind da so durchgelaufen und sind im Regenwaldbereich, in diesem Dschungelbereich, in die Piranha-Fütterung reingelaufen. Wer von euch würde Piranhas als aggressiv, blutrünstig und gefährlich einstufen? Der sieht noch ganz lieb aus, unserer Piranha. Das habe ich auch immer gedacht, aber das ist gar nicht die Wahrheit. Das stimmt gar nicht. Oder ist es nur die halbe Wahrheit? Piranhas gehören zu der Gattung der Sägesalmler. Und dabei handelt es sich schon um räuberische Fische, die in Süßgewässern Südamerikas vorkommen. Sie sind Schwarmfische und fühlen sich auch dort besonders wohl. Sie schließen sich nicht zur Beutejagd zusammen, sondern zum besseren Schutz vor Feinden. Ein Schwarm kann schnell die Größe von über 1000 Fischen erreichen. Die größten Feinde der Piranhas, das sind Riesenotter, Greifvögel und die Amazonasdelfine. Sie können in Natur circa 15 Jahre alt werden, eine Größe von 40 Zentimetern. Im Aquarium werden sie sogar noch älter. Und wir sehen hier den meistverbreiteten Piranha, den sogenannten roten Piranha. Rote Piranhas sind meist nur aggressiv während der Brutpflege, zur Verteidigung der Gruppe, bei kranken Tieren und bei Nahrungsknappheit. Heute Morgen werden uns Piranha durch die Predigt begleiten. Ich hätte sehr gerne Piranhas auf der Bühne gehabt. Ihr könnt euch das vorstellen? Wir haben hier zwei andere Kampffische, siamesische Kampffische. Denen geht es gut, das ist keine Tierquälerei. Die haben Lungen, wo sie sich Sauerstoff holen können. Zu denen kommen wir später. Der Titel heute Morgen ist eigentlich: Die Mehrheit hat die Wahrheit, sola scriptura, wie ich im Dschungel von Post-Truth und Fake News ein Piranha werde. Ihr werdet merken, warum. Wir steigen ein mit der allerersten Eigenschaft von einem Piranha, und zwar der Schwimmfähigkeit. Das Männchen der Piranhas, die betreiben die Brutpflege. Und diese endet mit der Schwimmfähigkeit der Jungfische. Wie ist es eigentlich mit deiner und meiner Schwimmfähigkeit in dieser Welt heute? So als Einzelner in diesem großen Aquarium Massengesellschaft? Søren Kierkegaard ist einer der bedeutendsten dänischen Philosophen. Er ist der Meinung gewesen, dass die einzelnen Individuen als Teil eines Publikums zu einer undefinierten Masse werden. Er beschreibt das als eine Herde. Er sagt, das Publikum, die Herde, wird zu einem anonymen Phantom, das sich keiner Verantwortung zu stellen hat. Kierkegaard war überzeugt, dass viele Leute ihre Meinung einfach nur von irgendwelchen Meinungsmachern übernehmen. Ich habe euch ein Zitat von Kierkegaard mitgebracht. Er beschreibt dieses Phantom auch als Mann, mit einem N. Man denkt, man redet, man meint, man tut dies und das. Wo das Mann regiert, wird man unversehens zum Abklatsch der anderen. Keiner wagt, er selbst zu sein, keiner wagt, aus der Reihe zu tanzen. Ein solcher Mensch wagt niemals etwas zuerst zu tun. Er schaut umher, er schaut nach links, er schaut nach rechts. Was machen die anderen? Wie reagieren sie auf mich? Wir sind schon im Thema drin. Die Mehrheit hat die Wahrheit. Ich denke, wir spüren das alle irgendwie an den unterschiedlichen Stellen, diese Mehrheit. Als wir da bei dieser Fütterung waren von diesen Piranhas, hat dann oben jemand Beute reingeworfen und das Alpha-Tierchen hat angefangen reinzubeißen. Und dann kamen die anderen starken Tiere und ganz unten, da waren die kleinen Schwachen. Die haben vielleicht noch so ein Fetzen, noch so ein Teilchen abbekommen. Aber ich habe gedacht, eigentlich sind die nur am Schauen, was die da oben machen. Dann habe ich gedacht, boah, das ist ein Bild. Da finde ich mich wieder. Ich fühle mich auch manchmal so, ich schaue nach oben und irgendwer macht was. Diese Alpha-Tierchen entscheiden und ich bekomme am Ende nur noch den Umschlag, wie viel ich zahlen muss. Oder ich darf nur noch das machen oder was auch immer es ist. Aber ich bin irgendwie so ein Betrachter, der diese Starken da oben anschaut. Und irgendwie auch passiv. Und jetzt die Mehrheit, hat die wirklich die Wahrheit? Bevor wir zu diesem Thema Wahrheit kommen, möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen zu dem Thema Mentalitäten. Was sind Mentalitäten? Mentalitäten bezeichnen grundlegende, die Handlungen, das Denken, die Kommunikation steuernde Einstellungen. Ganz selten reden wir über Mentalitäten. Wisst ihr auch warum? Weil wir uns oft mit Menschen umgeben, die die gleiche Mentalität haben. Ich möchte euch das mal exemplarisch an drei Basismentalitäten vorstellen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ganz rechts, ich muss gerade ganz links. Das ist meine Oma. In der Mitte meine Mutter und ganz links, das bin ich. Und ich bin postmodern geprägt. Meine Mutter, sie ist modern geprägt und meine Großmutter, die Oma, die ist prämodern geprägt. Was heißt das? Sie haben eine spezielle Denkweise. Ihr könnt das verfolgen in der Tabelle. Meine Oma, die ist sehr traditionsorientiert. Wie oft höre ich das? Früher war alles besser. Meine Mutter, die modernen, die sind eher kritisch. Ja, das kannst du nicht so machen, da musst du nochmal überlegen, müssen wir nochmal nachfragen, nochmal nachforschen. Und dann ich, der Postmoderne, sag, ich habe alle Optionen heute offen. Optionalität. Ich kann heute alles tun und machen, so wie ich das möchte. Ich denke pluralistisch. Was ist der Leitwert in diesen drei Mentalitäten? Wir haben bei dem Prämodernen, das ist das ursprünglich, das Herkömmliche, das ist das Wahre. Hier nochmal die Kritik und ganz links bei mir Pluralität, Optionalität. Und was würde man sagen zu diesen drei Mentalitäten? Die Kritik bei dem Postmodernen ist dieser Relativismus, alles ist irgendwie relativ, alles geht irgendwie. Was ist hier bei den Kritikern? Da würde man sagen, die sind immer so skeptisch. Skeptizismus, der Geist der Kritik, die müssen immer hinterfragen und noch eine Frage und das kannst nicht so machen, forsch nochmal nach. Und wie ist das hier bei den Prämodernen? Da würde man Anführungsstrichen sagen, Fundamentalismus. Es gibt nur Scheuklappen, es gibt nur das eine. Und was macht das jetzt mit ihrer Wahrheitsüberzeugung, wie sie Wahrheit verstehen? Die Generation meiner Oma. Es gibt nur eine Wahrheit. Es ist klar, was die Wahrheit ist. Und sie kann man nicht streiten. Man kann nur für sie kämpfen. Hier in der Mitte bei den Modernen. Es gibt zwar nur eine Wahrheit, es ist aber überhaupt nicht evident, beweisbar, was wahr ist, was Irrtum ist. Wir kennen die Wahrheit nicht. Wir müssen um die Wahrheit ringen. Formulierbar sind nur Wahrheitsansprüche. Und ganz links bei den postmodernen Freunden. Es gibt Wahrheit, ja. Aber es gibt nicht nur eine, sondern es gibt viele Wahrheiten. Jedes Individuum hat als Subjekt das Recht auf seine individuelle Wahrheit. Ein Ringen um die Wahrheit ist unnötig und sogar verwerflich. Was ist die Wahrheitsquelle, das Medium der Erkenntnis? Der Postmoderne ist sehr individuelle Erfahrung, meine individuellen Optionen, die ich heute habe. Die Generation der Modernen, es geht um Rationalität. Und dann hier rechts bei den prämodernen Traditionen. Das ist die Quelle. Dieses Konzept hilft mir immer wieder, Sachen einzustufen. Ich habe das gelernt von meinem Dozenten, Professor Dr. Heinz-Peter Hempelmann. Und ich habe hinten einen Aufsatz von ihm aufgelegt. Der Aufsatz heißt: Faktisch, postmodern Kommunikation von Wahrheitsansprüchen in pluralistischen Gesellschaften als Problem und Herausforderung. Wenn du Interesse hast, diese drei Mentalitäten zu vertiefen. Beim Yannick hinten hat es ein paar Sachen ausgedrückt, tragt euch ein. Ich schicke euch das gerne als E-Mail. Das ist eine ganz gute Nachtlektüre, wenn man nicht schlafen kann. Wir haben diese Mentalitäten in der Gesellschaft und wir brauchen diese Mentalitäten in der Gesellschaft, in den Kirchen. Und ich möchte sie nicht gegeneinander ausspielen. Da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Ich will sie nicht gegeneinander ausspielen. Aber wir müssen verstehen lernen, denn oft, zum Beispiel am Familientisch, sitzen diese drei Mentalitäten am Tisch. Und dann wird was heiß diskutiert. Und man versteht die Oma nicht. Hey, kannst du es wirklich? Oder der Junge, der sagt, ich will eigentlich das mit meinem Leben machen. Und am nächsten sagt, ich will doch das machen. Und am nächsten das. Und die Mutter denkt immer so, oh nein, Junge, überleg dir das nochmal gut. In 5 Jahren ist das wirklich noch ein Beruf, den du irgendwann machen kannst. Wir müssen wissen, diese Mentalitäten sind immer da. Wir müssen sie verstehen lernen. Ich möchte Helmut Kohl, den Altbundeskanzler, zitieren. Er hat einmal gesagt, wer die Vergangenheit nicht kennt, ich sage jetzt mal das Prämoderne nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen, ist vielleicht, wir sind noch so ein bisschen im Modernen drin, und die Zukunft nicht gestalten. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Ganz gute Worte. Wir leben in einer demokratischen westlichen Gesellschaft, auch hier in der Schweiz, und wir brauchen Konsense, und die höchste Form dieser Konsense sind solche über die Wahrheit, die man zur Grundlage unseres Zusammenlebens macht. Wir können nicht einfach sagen, Wahrheit ist relativ und individuell. Alle Kulturen verdienen Respekt. Werte sind heute subjektiv, aber Sexismus und Rassismus nicht akzeptiert. Technologie ist schlecht, destruktiv, aber auf der anderen Seite ist nicht fair, dass nicht jeder auf der Welt den gleichen Zugang zu dieser Technologie hat. Toleranz ist gut, Dominanz ist schlecht. Heute begegnet uns immer wieder eine sogenannte postfaktische Weltansicht, besonders in der Politik, in der Kommunikation, welche diesen Wahrheitsbegriff nochmal ganz neu interpretiert. Was ist postfaktisch? Auf Englisch post-truth. 2016 wurde es vom Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres gewählt. Post, lateinisch, bedeutet immer nach. Wir sind nach einer Phase, nach einer Zeit. Das heißt, postfaktisch beschreibt das Phänomen, dass immer mehr Menschen eher ihrem Gefühl als den tatsächlichen Fakten glauben. Postfaktisch beschreibt das Phänomen, dass immer mehr Menschen eher ihrem Gefühl, ich sag mal diesem Bauchgefühl, Vertrauen als den tatsächlichen Fakten glauben. Vielleicht das berühmteste Beispiel, Donald Trump. Ich hätte nie gedacht, ich benutze ihn mal während der Predigt, aber er hat es geschafft. Donald Trump wird amerikanischer Präsident, obwohl ihm die Medien von Anfang an nachweisen konnten, dass er unfassbar viele Lügen und Halbwahrheiten erzählt hat. Wem es finanziell heute schlecht geht, wer keine Perspektive für sich sieht, der glaubt auch eher daran, dass Flüchtlinge viel Taschengeld bekommen und in luxuriösen Unterkünften leben, obwohl dies faktisch gar nicht der Fall ist. Und gepaart mit dieser postfaktischen Weltansicht gibt es immer mehr sogenannte Fake News. Fake News, auf Deutsch übersetzt, gefälschte Nachrichten. Sie sind frei erfunden und faktenverzerrende Falschnachrichten, die ganz bewusst in die Welt gesetzt werden, besonders in sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter, um bestimmte Ziele zu erreichen. In der Regel sollen andere Personen bzw. Personen geschadet werden und oder es stehen finanzielle, ideologische, machtpolitische Interessen dahinter. Fake News sind aufgebaut, dass man sie sehr schnell verbreiten kann, gerade im Internet. Wenn man eine Behauptung, egal wie unwahr sie ist, nur oft genug hört, immer wieder sieht, dann denkt irgendwann der Betrachter, hey, da könnte ja was dran sein. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Donald Trump. Ist auf Englisch. Donald Trump soll im People Magazine, ist eine Zeitschrift in Amerika, Folgendes gesagt haben: Wenn ich mich mal als Präsident zur Wahl stelle, dann werde ich das bei den Republikanern machen. Sie sind die dümmste Gruppe der Wähler in diesem Land. Sie glauben alles, was Fox News ist, ein Nachrichtensender, was dort gesendet wird. Und er sagt am Ende, meine Zahlen würden durch die Decke springen. Das wurde online gestellt. Ich habe das auch bei mir gesehen, auf Facebook, auf den unterschiedlichen Sachen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Leute das kommentiert haben. So, jetzt haben wir endlich den und das hat er gesagt. Und er sagt, alle Republikaner, die sind dumm und so weiter und so fort. Donald Trump hat das nie gesagt. Er wurde interviewt in diesem People Magazine, in der Zeitschrift, aber er hat das nie gesagt. Er hat immer über sein Geld gesprochen, aber nie, dass er mal Präsident werden soll. Fake News, die sprechen oft Reizthemen an, wie Flüchtlinge, Krieg, soziale Ungerechtigkeit. Oder sie setzen auf vermeintliche Sensationen, um die Verbreitung zu provozieren. Und letztlich erschweren sie die Meinungsbildung, da sie nur mit größerem Aufwand als falsch identifiziert werden können. Das ist schwierig, das erstmal als falsch zu identifizieren. Da muss ich erstmal in das Archiv gehen von der Zeitschrift, die ganzen Interviews durchlesen. Es ist viel einfacher zu sagen, natürlich, der Typ, der muss das gesagt haben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und zack, habe ich es weitergeteilt und ich bin Teil geworden von dieser Maschinerie. Jetzt ist es so, dass Google, Facebook, Twitter, die verdienen mit jedem Klick. Die verdienen an dieser Sache. Aber der Druck auf diese Global Player ist so groß geworden, dass sie nicht mehr nur Computer haben, die durch diese Nachrichten durchscannen. Nein, sie setzen jetzt schon Menschen ein, die durch diese Nachrichten durchfiltern und sie sogar als Fake News markieren. Wir kommen nochmal zu dem amerikanischen Präsidentschaftswahl. Wer das beobachtet hat, ich denke, das haben wir alle mitbekommen, der hat gemerkt, wie Donald Trump postmoderne rhetorische Mittel benutzt hat. Er schreibt viel auf Twitter. Das ist eine Homepage, da kann ich Kurznachrichten drauf schreiben. Und er nutzt das, um gegen das Establishment, gegen die etablierte Elite in Amerika aufzustehen. Auf der anderen Seite hatten wir Hillary Clinton. Hillary Clinton, sie hat zwar mit Zahlen und Fakten argumentiert, aber wer kann sagen, dass die wahr waren, diese Zahlen und Fakten? Wie vertrauenswürdig waren diese Nummern und Zahlen? Beide haben eine Wahrheit kommuniziert. Ob sie stimmt, interessiert am Ende des Tages nicht. Hauptsache, sie passt zu meiner Interessenslage. Komm nochmal zu unseren Piranhas, um das zu verdauen. Der Piranha ist ein Gesundheitspolizist. In ihrem Lebensraum gelten Piranhas als Gesundheitspolizei. Da sie in der Regel geschwächte Tiere jagen, sorgen sie dafür, dass sich keine Krankheiten ausbreiten. Als Wahrheit gilt nach der klassischen, für viele Menschen immer noch geltenden Definition von Wahrheit die Übereinstimmung von Aussage und Sache. Die Übereinstimmung von Aussage und Sache. Denken und reden über etwas stimmen mit der Wirklichkeit überein. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe die Tür aufgemacht und da standen zwei Polizisten vor mir. Sind Sie Herr Seinsche? Ja, da bin ich. Wir möchten mal mit Ihnen reden. Ich hatte, der Noah war noch das Baby auf dem Arm, gesagt, ja, gerade ist schlecht. Ja, würden Sie am Montag auf die Polizeiwache kommen? Ich so, ja, kann ich machen. Es war Freitag und bis Montag kann man sich sehr viel überlegen, was man angestellt hat. Bin dann am Montag zur Polizeiwache. Ich wurde sofort zum Hauptwachmeister geführt ins Büro. Und er eröffnet das Gespräch und sagt, Herr Seinsche, Sie wissen ja, was Sie getan haben. Ich so, nein, doch, Sie wissen, was Sie getan haben. Wir haben hier die Belege, wir haben die Wahrheit hier vor uns liegen. Sie haben Computer und Kopfhörer bestellt auf eine andere Adresse, haben die Pakete abgefangen und haben sich dort strafbar gemacht. Habe ich nicht gemacht. Doch, wir haben das hier alles schwarz auf weiß. Wir haben die Bestellungen, wir haben die Internetadresse, wir haben alles. Ich kann euch sagen, wie schwierig das ist, wenn man vor so einem Polizeimenschen sitzt. Erstmal den Respekt. Und dann sagt er dir die Wahrheit. Und du versuchst, ich sage jetzt mal so salopp, irgendwie rumzueiern, in Eierlauf und dich irgendwie zu verständigen und sagen, nein, das habe ich nicht getan. Doch, ich kann das Ihnen hier zeigen, an dem Datum haben Sie das und das und an dem Datum das und dann ist das da geliefert worden zu dem alten Mann, der 89 ist, der braucht bestimmt keinen neuen Computer von Apple. Und ich saß da und habe gemerkt, wie schwierig das ist, dieser Wahrheit etwas entgegenzusetzen. Wer das Ende der Geschichte wissen möchte, der kann mich nachher auf eine Pizza einladen. Wie geht man heute mit dieser postfaktischen Weltansicht, mit Fake News, mit den unterschiedlichen Wahrheitsdefinitionen um? Wenn du auf einmal da in dem Stuhl sitzt auf der Polizei und du dich irgendwie versuchst, deine Wahrheit zu und... Meine Antwort ist eigentlich, frage einen Medienpädagogen. Das gibt's heute, Medienpädagogen. Nur stichwortartig, wie gehe ich damit um? Wir sehen zunächst ein und realisieren, Wahrheitskommunikation ist schwer geworden. Prämodern, modern, postmodern. Geduld ist angesagt. Teile nicht sofort alles, was du bekommst, was du als E-Mail auf Facebook bekommst. Stärke deine Medienkompetenz. Verstehe, wie Journalismus heute funktioniert. Ich habe das gelesen im ganz spannenden Buch und die gute Frau hat geschrieben, das Zeitalter des Echtzeitjournalismus ist angebrochen. Was heißt das? Ein Attentat irgendwo auf der Welt, 3 Minuten später ist das online. Ich kann das lesen. Sind Texte und Bilder bei Printmedien wie Zeitungen einmal gedruckt, dann stehen sie für den nächsten Tag, für den Leser zum Kaufen. Im Internet dagegen bleiben Nachrichten in einem dynamischen Prozess. Das heißt, sie sind gestaltbar. Sie können aktualisiert, präzisiert, nein, es sind nicht 100 gestorben, nur 5 Leute. Oder falls nötig sogar korrigiert werden. Nein, es waren nicht 5 Attentäter, es waren nur 3. Es ist ein dynamischer Prozess. Ich kann das, kann die Wahrheit, die Nachricht, kann ich einfach anpassen. Eine ganz gute Methode, die hat mein Noah, der ist im Kinski, die hat er gelernt bei einem Polizisten. Und zwar die Zebrastreifen-Methode. Hingehen, warten, schauen, hören und dann gehen. So haben wir das gelernt am Zebrastreifen, dass uns nicht ein Auto mitnimmt. Ähnliche Empfehlungen in unserer heutigen Zeit mit Nachrichten, die ich teile. Warten, schauen, hören und dann kann ich was weiterleiten. Ich habe noch einen Tipp von Abraham Lincoln mitgebracht. Er sagt, glaub nicht alles, was du im Internet liest, nur weil ein Bild neben einem Zitat steht. Abraham Lincoln. Sola Scriptura. Allein die Schrift, allein die Bibel. Die Bibel ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Ich möchte die Bibel noch einmal in diesen 3 Basismentalitäten anschauen. Prämodern, Oma, die Bibel ist das Wort Gottes. Modern, würde sagen, Gottes Wort, das im Menschenwort kritisch ausgelegt werden muss. In der Postmoderne, jeder hat seinen individuellen Zugang, jeder hat seine Bibel, Gott spricht persönlich. Ein Beispiel der Gottes Wille in der Bibel. Prämodern, Gottes Wille ist eindeutig, ich erkenne Gottes Wille, ich will ihn tun. Modern, ich würde schon sagen liberal, ich ringe darum, Gottes Willen zu erkennen und aus den biblischen Zeugnissen heraus zu destillieren. Ich versuche, Gottes Willen raus zu destillieren. Und postmodern, Gottes Wille sieht je nach Situation, Zeit, individueller Lage sehr unterschiedlich aus. Ich verzichte darauf, God's point of view, Gottes Sicht einzunehmen. Wir könnten das Spiel weitermachen, die unterschiedlichen Themen. Durch meine Mentalität, ich denke, ihr habt schon gefunden, wo ihr seid. Durch meine Mentalität, durch meine Weltsicht prägt sich auch die Sicht, wie ich die Bibel sehe, wie ich die Bibel aufschlage, wie ich Gott erlebe. Was jetzt spannend ist, jetzt bin ich ja von jemandem Modernen erzogen worden. Ich stand sehr oft unter einer Predigt von jemandem, der modern oder sogar prämodern geprägt war. Und das prallt dann auf meine Mentalität. Und wenn ich denke, hey, den verstehe ich nicht, wenn du mich heute Morgen nicht verstehst, vielleicht bin ich zu postmodern für dich, dann lade ich dich ein, ringe darum, mich zu verstehen. Ich möchte auch darum ringen, dich zu verstehen. Oder man kann sagen, bin ich aus der Sicht der Modernen ein Fundamentalist? Bin ich aus der Sicht der Prämodernen ein liberaler Kritiker? Ach so, ich bin ein Postmoderner und ich habe jeden Tag eine andere Meinung und deshalb will niemand mehr mit mir reden. Merkt ihr, wie kompliziert diese Sache ist, wenn wir von Mentalitäten reden, von Wahrheitsansprüchen? Ich habe noch mal ein Zitat von Mahatma Gandhi. Er hat gesagt, ihr Christen, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nicht. Lasst uns gemeinsam in dieses Dokument mit Dynamit eintauchen. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 2. Sie sind nicht eingeblendet, sondern einfach mal für euch zum Hören. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Paulus, der Schreiber vieler Briefe im Neuen Testament, schreibt hier womöglich seinen letzten Brief. Er sitzt im Gefängnis in Rom und er schreibt es seinem Freund, Gemeindebauer und Azubi Timotheus. Und in den Zeilen vorher ermutigt er Timotheus, seine Berufung treu zu bleiben, weiter die Gemeinde aufzubauen, auch in dieser Welt, die er hier beschreibt. Aber er soll aufpassen, es hat korrupte Lehrer in Ephesus, dort, wo er sich gerade befindet. Und diese Irrlehrer, sie werden versuchen, Einfluss auf die Gemeinde zu nehmen und die Verfolgung der Christen anzustacheln. Paulus schreibt weiter in Vers 14, du, Timotheus, sollst an der Lehre, am Wort Gottes festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kannst ja die, die dich gelehrt haben, du kennst ja die, die dich gelehrt haben, zum Beispiel Paulus, und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt kommt das Sola Scriptura, ihr könnt es mitlesen, ab Vers 16. Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift ist Gott eingegeben und nützlich. Die biblischen Schriftsteller sind nicht eigenmächtig von ihren Vorstellungen, von ihren Wünschen und Sehnsüchten getrieben gewesen. Nein, der Geist Gottes hat sie beim Schreiben bewegt. Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter hat einmal gesagt, die Schrift hat, weil sie Geist gegeben ist, bleibende Geltung und immer neue Wirkung. Die Schrift hat, weil sie Geist gegeben ist, bleibende Geltung und immer neue Wirkung. Ich lasse das Thema Inspiration der Schrift hier mal stehen. Da kann man noch viel zu sagen. Möchte zum Nutzen der Schrift kommen. Können wir noch mal den Text haben? Genau, ich habe unterstrichen. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie trainiert, sie lehrt, sie erzieht. Interessant ist, dass Paulus dies hier als allererstes erwähnt. Dank des historischen Kontextes ist ja auch klar, wenn die Irrlehre, wenn Fake News, wenn ein postfaktisches Weltbild um ist, dann ist es wichtig, einen besonderen Akzent auf die Lehre zu legen. Und was macht die Schrift? Sie deckt Schuld auf. Hier steht im Griechischen im Urtext das Wort Überführung, die Aufdeckung sowohl von Schuld als auch von Wahrheit. Wer sich von der Wahrheit seiner Schuld überführt wird, der ist erstmal beschämt. Aber überführen heißt nicht, jetzt lasse ich den hier stehen, sondern einen Menschen, der in der Beschämung steht, den zu einem Bekenntnis zu begleiten, zum Eingeständnis der Sünde vor Gott zu führen und ihn dann die Vergebung von Gott her zuzusprechen, ihn zu vergewissern. Ich lasse ihn nicht stehen. Die Schrift, sie bringt auf den richtigen Weg. Hier geht es um eine Wiederherstellung, um eine Zurechtweisung, den verlassenen Weg wiederzufinden. Die Bibel soll der Prüfstein aller Theorien, aller Theologie und allen Handels sein. Steht was im Widerspruch mit ihr, wäre es vielleicht gut, dies zu verwerfen. Und dann die Bibel erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Hier könnte man das Wort mit Training im Kontext vom Sport übersetzen. Jemanden in Kondition bringen. Es geht um die Formung des Menschen im äußeren und im inneren Leben. Nicht irgendein Gesetz, sondern unter der Gnade. Sola gratia. Gust hat eine ganz starke Predigt vor 2 Wochen darüber gemacht. Wenn wir uns unter diese Schrift stellen, dann sind wir ausgerüstet wie ein Schiff mit allem Nötigen zur Abfahrt. Ich habe euch sehr viel jetzt um die Ohren geworfen. Und wir möchten im Moment nochmal den Gang zurücknehmen und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die Geschichte heißt das Wort übersetzen. Es war einmal eine junge und begabte Frau namens Sophia. Eines Tages erschien ihr Gott persönlich und sprach zu ihr wie ein guter Freund. Während dieser Unterhaltung bat Gott Sophie, ihr Leben der Übersetzung und der Verbreitung der Bibel in ihrem Land zu widmen. Nun war zu jener Zeit die Druckerpresse gerade erst erfunden worden und die wenigen Bibeln, die es gab, waren in lateinischer Sprache und wurden in Kirchen unter Verschluss gehalten. Sophia stammte aus einem armen, am Rande der Stadt gelegenen Bauerndorf. Daher schien ihr die Aufgabe unmöglich. Sie würde einen enormen Geldbetrag für die nötigen Geschäfte aufbringen müssen, brauchte ein Gebäude, um sie unterzubringen und musste Gelehrte engagieren, die die Fähigkeit besaßen, die lateinischen Verse in die Landessprache zu übersetzen. Doch dass diese Aufgabe ein Ding der Unmöglichkeit war, brachte sie nicht im geringsten ins Wanken. Nachdem Gott ihr erschienen war, verkaufte Sophie die wenigen Dinge, die sie besaß, und verließ das Dorf, um in der Stadt auf der Straße zu leben. Dort bettete sie und widmete sich jeder verfügbaren Arbeit, um das nötigste Geld aufzutreiben. Die Beschaffung des Geldes stellte sich als langwierige und mühsame Aufgabe heraus. Denn während es einige gab, die großzügig spendeten, gaben die meisten nur wenig, wenn überhaupt etwas. Zudem bedeutete das Leben auf der Straße große persönliche Entbehrungen für Sophia. Doch allmählich, über einen Zeitraum von 15 Jahren, kam immer mehr Geld zusammen. Kurz bevor die Pläne für eine Druckerpresse umgesetzt werden konnten, wurde eine nahegelegene Stadt durch eine furchtbare Flut verwüstet. Als Sophia davon erfuhr, nahm sie all ihr gesammeltes Geld und kaufte davon Nahrung für die Hungernden, Material für den Wiederaufbau, zerstörte Häuser und kümmerte sich um die Grundversorgung der mittellos gewordenen. Nach einiger Zeit erholte sich die Stadt von der Naturkatastrophe, die sie heimgesucht hatte. So machte sich Sophia zurück auf den Weg, um wieder von vorn zu beginnen. Dabei erinnerte sie sich stets an die Vision, die Gott ihr so eindrücklich aufs Herz gelegt hatte. Langsam vergingen viele weitere Jahre, die auch an der schönen Sophia nicht spurlos vorübergingen. Indes gab es viele Menschen, die von ihrer Liebe und Hingabe tief berührt wurden. Und obwohl die Menschen arm waren, mehrte sich das Geld erneut. Nach weiteren 9 Jahren kam es jedoch zu einer weiteren Katastrophe. Diesmal suchte eine Seuche die Stadt heim, nahm Tausenden das Leben und ließ viele Kinder ohne Familie, ohne Unterstützung zurück. Inzwischen war Sophia ermattet und sehr krank. Doch ohne zu zögern nahm sie das gesamte Geld, um für die Kranken Medizin, für die Waisen ein Zuhause und Land, auf dem die Toten sicher begraben werden konnten, zu kaufen. Dabei vergaß sie niemals die ihr von Gott gegebenen Visionen, aber die Schwere der Seuche zwang sie dazu, ihre heilige Berufung zurückzustellen, um in dieser Notlage zu helfen. Erst als sich der Schatten der Seuche von der Stadt erhob, ging sie wieder auf die Straße, angetrieben von ihrer Sehnsucht, das Wort Gottes zu übersetzen und unter den Menschen zu verbreiten. Schließlich, kurz vor ihrem Tod, konnte Sophia endlich das notwendige Geld für die Druckerpresse, das Gebäude und die Übersetzer aufbringen. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt am Ende ihres Lebens angekommen war, lebte Sophia noch lange genug, um mitzuerleben, wie die ersten Bibeln gedruckt und verbreitet wurden. Man erzählt sich bis heute, dass Sophia ihre Berufung, die Übersetzung und Verbreitung des Wortes Gottes dreimal statt einmal während ihres Lebens erfüllte. Wobei die ersten beiden Male schöner und strahlender waren als das dritte Mal. Die vorletzte Eigenschaft von unseren Piranhas ist die Wundheilung. Piranhas, da sie sich im Schwarm bei der Beutejagd oft gegenseitig verletzen, besitzen Piranhas eine sehr gute Wundheilung. Der christliche Glaube beruht nicht allein auf dem gedruckten Buch, sondern auf der lebendigen Person Jesus Christus. Die Bibel ist die Quelle, wo wir etwas Authentisches über das Leben und die Lehre von Jesus erfahren. Das Studium der Bibel soll dazu dienen, Gott kennenzulernen, wie er in Wahrheit ist. Und das hat immer Auswirkungen auf unser Leben. Durch das Lesen der Bibel sind wir herausgefordert, eine Inkarnation der Schrift zu sein, Menschen das Leben zu erleichtern, ihnen zu helfen, ihre Wunden zu heilen. Der Reformator Martin Luther schreibt es einmal folgendermaßen: Evangelium aber heißt nichts anderes, denn eine Predigt und ein Geschrei von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch den Herrn Christum mit seinem Tod verdient und erworben und ist eigentlich nicht das, das in den Büchern steht und in Buchstaben gefasst wird, sondern mehr eine mündliche Predigt und ein lebendiges Wort und eine Stimme, die in die ganze Welt erschallt und öffentlich ausgerufen wird, dass man's alle hört. Evangelium, das heißt Heilsbotschaft, das heißt gute Nachricht, das ist das Gegenteil von Fake News. Wir kommen zur letzten Eigenschaft von unseren Piranhas. Ich habe ein Experiment mitgebracht. Wenn ich diese beiden Kampffische hier nebeneinander stelle und sie sich sehen, der will nicht. Wenn die sich gleich sehen, dann fetzen die sich, dann wird gekämpft. Und das ist die letzte Eigenschaft von Piranhas. Piranhas führen Scheinkämpfe. Auch bei den Piranhas gibt es Alpha-Männchen. Ich habe das schon gesagt. Bei Scheinkämpfen um die Rangfolge beißen sie kurz vor ihrem Kontrahenten ins Wasser und geben grunzende Laute von sich. Vielleicht fangen die irgendwann an, dann werden wir das einfangen. Was steht eigentlich auf dem Spiel bei uns? Wenn wir den Kampf um die Wahrheit verlieren, wenn wir aufhören, um die Wahrheit zu ringen. Nur ganz stichpunktartig, 2. Petrus 1,19. Da meinen noch mehr Menschen, direkte Eingebung vom Heiligen Geist zu haben, ohne Bindung an die Bibel, falsche Propheten. Oder 2. Thessalonicher 1, da geht's darum, werde ich der Wahrheit folgen und in die Ewigkeit gehen? Oder werde ich von der Herrlichkeit Gottes getrennt sein? Oder Hebräer 2, was ist, wenn auf dem Weg, wenn ich nicht mehr ringe, dann herrscht Gleichgültigkeit in meinem Leben und dann komme ich vom Weg ab? Wir Menschen, wir müssen uns entscheiden. Als Christen müssen wir uns entscheiden, die Verpflichtung zur Wahrheit oder zur Verführung. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Ich möchte es ganz praktisch machen am Schluss. Wie könnte eine Orientierungshilfe für unser Leben aussehen? Wie könnten wir diese Kämpfe austragen? Ich brauche mal 4 Freiwillige, Ramon, David, Jörg und Anita, würdet ihr auch gerade, kommt doch mal nach vorne, ihr müsst fast nichts machen. Ich habe hier 4 Meter und ihr dürft da mal gerne ausbreiten und ihr dürft mich umzingeln. Im Mentoring stelle ich Menschen oft die Frage, wer darf in deinen 2-Meter-Radius? Wer darf da rein? Und die gleiche Frage stelle ich euch heute auch, wer darf in euer Aquarium rein? Zum Thema Fake News und so weiter. Was ist, ich habe mich hier sehr gebildet, ich habe hier mal den Blick am Abend mitgebracht. Wir können Smartphone hier reinlegen, wir können Menschen hier reinlegen. Und ich würde behaupten, dass wir oft nicht bewusst ist, wer eigentlich in unserem 2-Meter-Radius mit uns so drinsteht. Personen, die uns prägen, Aussagen, eine App, Nachrichtenagenturen, die uns prägen. Und das wäre die ganz praktische Aufgabe für euch. Überlegt euch mal, wer ist in diesem 2-Meter-Radius drin? Welche Menschen, wer darf dich prägen? Wer darf in dein Leben reinsprechen? Und ihr werdet merken, da sind gewiss Sachen drin, die nicht unbedingt förderlich sind. Aber was wäre, wenn wir einen gemütlichen Stuhl reinstellen, wenn wir mal wieder eine richtige Zeitung, so eine Zeitung, die man aufschlagen kann, eine Zeitung, die so groß ist, dass ich mich dahinter verlieren kann, mal wieder Zeitung lesen? Oder was ist, wenn ich einen gemütlichen Stuhl habe und die Bibel auch in diesem 2-Meter-Radius drin ist? Oder wenn ich überlege, der Jörg, der ist ein cooler Typ, komm mal rein. Wenn der Jörg auf einmal mit hier drin ist, der Jörg, der hat schon vieles erlebt, was kann ich vom Jörg lernen? Ich weiß, der hat das Herz bei Gott. Wie kann ich vom Jörg lernen? Ich kann auch Menschen einladen in meinen 2-Meter-Radius. Ich habe gedacht, ich muss irgendwie praktisch machen heute. Ich habe euch eine Karte ausgedruckt, die geht jetzt gleich durch die Reihen. Und diese Karte, da steht Lectio Divina drauf. Lectio Divina, das ist eine Art Ritual, eine Art und Weise, wie ich betend die Bibel lesen kann. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Werkzeug, um wieder reinzukommen, ins Bibellesen, ins Bibelstudieren. Es geht darum zu lesen, zu meditieren, zu beten, Kontemplation, das geht gleich durch die Reihen. Und das einfach so als ein Tool, wo ihr mal ausprobieren könntet, dieser Sola Scriptura zum einen wieder in euren 2-Meter-Radius zu nehmen, aber dann nicht einfach nur so auf dem schönen Stuhl liegen zu haben, sondern darüber zu meditieren und drüber nachzudenken. Ich möchte schließen mit meinem persönlichen Statement, Sola Scriptura, allein die Schrift. Ja, Toffi, was bedeutet das denn jetzt für dich als jemand, der postmodern geprägt ist, der modern erzogen wurde und der die Prämodernen sehr schätzt? Ich möchte euch das vorlesen. Ich habe geschrieben, ich bin Teil einer Narrative, einer Geschichte, die lange vor mir angefangen hat und die lange nach mir weitergehen wird. Dank der Bibel ist dokumentiert, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn wir uns für diesen Weg der Wahrheit entscheiden, wissen wir, wohin wir gehen. In den Momenten, wo die Jesus-Nachfolge unklar ist, greife ich zur Bibel. Dort erlebe ich Jesus, ich darf lesen und durch den Heiligen Geist spricht das Wort Gottes in mein Leben. Verstehe ich alles, was in der Bibel steht? Nein, tue ich nicht. Habe ich erlebt, dass die Bibel mehr als ein Buch ist? Das habe ich x-fach erlebt. In den Momenten, wenn ich sie vor Trauernden öffne, an einem normalen Sonntag, wenn wir als Gemeinde draus vorlesen, wenn wir studieren, oder wenn ein Bibelvers mir in den Sinn kommt und ich denke, das muss ich jemandem weitergeben. Ich gebe diesen Bibelvers jemandem weiter und er trifft genau ins Schwarze. In der Bibel, die Worte, die trösten. Da gibt's Worte, die geben Perspektive. Es gibt Worte, die sind wegweisend. Die Bibel ist anders, realistisch, ohne pessimistisch zu sein, ehrlich, aber mit Hoffnung, beschreibt die Schönheit dieser Welt, in der aber immer wieder Chaos herrscht. Skandale werden nicht vertuscht in der Bibel. Ich habe die Tage gelesen, die Bibel ist zu kantig, um erfunden zu sein. Die Bibel ist zu kantig, um erfunden zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bibel zurück in die Zukunft gehen können. Zurück in die Zukunft. Und da möchte ich euch heute Morgen einladen, wieder einzuklinken in diese große Geschichte, wo die Menschen mit Gott schreiben und Gott mit den Menschen schreibt. Ich weiß nicht, wie dein Stellenwert der Bibel gegenüber ist, wann du zum letzten Mal gelesen hast und es hat dich so tief bewegt im Herzen. Ich möchte euch heute Morgen, die Predigt war eine Einladung. Ich weiß, ich habe viel für euren Kopf gesprochen, aber ich möchte jetzt nochmal an euer Herz appellieren. Und komm nochmal zurück zu diesem 2 Meter Radiusbild. Gott in Jesus und Heiliger Geist, die möchten rein in euren 2 Meter Radius. Und ein Weg ist die Bibel, das lebendige Wort. Und da lesen wir über die Wahrheit. Und wir werden jetzt ein Lied singen, hier in der Gemeinde geschrieben. Und das Lied heißt, breite dich aus, breite dich aus. Und möget ihr das singen in diesem Bild, dass Jesus sich in diesem 2 Meter Radius ausbreitet. Und ich weiß, dass viele von uns Kämpfe haben. Vielleicht stehst du gerade in so einem Kampf. Da möchte ich einladen, dass du Jesus einlädst. Oder wie ist das mit eurer Wundheilung? Hast du Wunden? Bist du getroffen worden? Dann möchte Jesus dir da helfen. Oder wie ist das mit diesem Gesundheitspolizist? Hast du bis jetzt Gott, Jesus immer als Polizei erlebt, die Bibel als Regelbuch, wo ich nur Sachen muss und nicht mehr frei bin? Und letztendlich die Schwimmfähigkeit. Wie sehr schwimme ich mit Jesus? Ist Jesus mein Rettungsring, den ich ab und zu, wenn es ganz schlimm ist, den hole? Oder ist Jesus wie so eine Taucherbrille, die ich dabei habe und ich springe rein ins Wasser, egal wo ich gerade im Leben stehe?